Die Wertimagination sind geführte Reisen, also wirklich bewusst geführte Reisen zum unbewussten Geist. Also das, und der Mensch schließt die Augen und ist ja die ganze Zeit mit mir im Kontakt. Also wir sprechen, da ist nicht, dass das Wachbewusstsein wegkippt in einen Trancezustand. Es ist ein tiefer Entspannungszustand, den evoziere ich auch am Anfang. Also ne, das ist also mit Atmung. Menschen kommen ja aus ihrem Alltag und sind meistens, springen dann plötzlich so rein. Die kommen ja nicht irgendwie gerade aus der Entspannung zu mir, sondern die kommen aus ihrem Leben und dann geht es erstmal über eine Entspannung und das geht ganz stark erstmal, Verbindung zum Körper, Verbindung zum Atem, ein Stück weit loslassen und dann ein langsames Hinabsinken in diese innere Welt und schauen, was sich zeigt.
Herzlich willkommen zu unserem, jetzt sage ich auch schon, Lieblingspodcast.
Gut so.
Gefühlsecht mit
Tisa Trautmann,
Katinka Magnussen. Und ich freue mich sehr, dass wir eine meiner Lieblingsfrauen am Tisch haben, obwohl es natürlich ganz viele gibt. Phyllis Düsenli, herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Du bist schon auch zum zweiten Mal bei uns. Irgendwie haben wir das damals schon so festgehalten, weil wir das Gefühl hatten, wir haben noch gar nicht über alles gesprochen, was so in deinem Leben los ist. Und ich weiß gar nicht, welche Folge warst du? Jedes Mal kommt das.
Hast 70.
Folge 70. Mhm. Jetzt sind wir bei 120, also fast das Doppelte weiter. Das ist ungefähr ein Jahr her.
Letztes Jahr im Sommer.
Ja. Und ich nehme an, seitdem ist sehr viel passiert, oder ich weiß, dass sehr viel passiert ist. Ich bin ja auch privat in deinem Leben. Aber für unsere Zuhörer ist es sicherlich auch ganz spannend zu hören, was so in dem letzten Jahr passiert ist. Vielleicht magst du noch mal die Essenz aus dem letzten Podcast teilen, was bei dir so hängen geblieben ist.
Damit wir die abholen, vielleicht aus Versehen deine vorige Folge nicht gehört haben.
Also für mich war es ein Porträt, meiner Person, wie ich geworden bin, also woher ich komme. Mhm. Einmal dieses große Thema, was ihr ja auch aufgemacht habt, mein Migrationshintergrund. Mhm. Und und dann sind wir schon sehr stark auf meine künstlerische Arbeit zu sprechen gekommen, weil das auch ein Teil und Ausdruck auch dieses Weges ist, den ich gegangen bin, aus meinem kulturellen Kontext heraus in die Freiheit und in die schöpferische Freiheit auch zu kommen. Mhm. So, genau, das war eigentlich so das Zentrale, das war einfach mich kennenlernen, wer ich bin.
Ja, und wenn man jetzt von dieser kreativ-schöpferischen, also du bist ja überall schöpferisch tätig eigentlich, aber wenn man jetzt so sagt, okay, das eine ist meine Leidenschaft und mein Leben und das andere ist mein Beruf, in dem ich arbeite, darüber haben wir herzlich wenig, oder in der Folge zumindest wenig gesprochen. Und finden wir beide, haben unsere Zuhörer echt was verpasst, weil du musst mir helfen, werteorientiert Persönlichkeitsentwicklung machst, also du arbeitest tatsächlich als Coach. Und du hast schon so, jetzt bin ich eine Freundin, von daher würde ich sagen, du hast mich nicht gecoacht in dem Kontext, aber die Arbeit oder wie du mich im letzten Jahr begleitet hast im ein oder mehrerer meiner Prozesse, war schon sehr besonders. So, was unterscheidet oder was beinhaltet die Arbeit und was unterscheidet das von anderen Coaches, die es ja gefühlt gibt wie Sand am Meer.
Ja, weil das nötig ist.
Ja, genau. Aber also das ist auch nochmal eine andere, ich finde, es hat eine andere, ja, es gibt wie bei allem Qualitätsunterschiede, in Anführungszeichen.
Und Schwerpunktunterschiede.
Genau.
Deswegen,
erzähl. Ja. Also ich bin ja mit der wertorientierten Persönlichkeitsbildung unterwegs. Also ich bin sogenannte Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung. Und darin unterscheidet sich auch meine Coaching-Arbeit, weil sie darin begründet ist in dieser logotherapeutischen, sinnzentrierten Haltung auch.
Was
also
ist logotherapeutisch?
Die wertorientierte Persönlichkeitsbildung ist eine Weiterentwicklung der Logotherapie. Die Logotherapie hat Viktor Frankl entwickelt. Mhm. Das ist die sogenannte dritte Wiener Schule, also wo die geistige Dimension des Menschen zentral war in der Arbeit, also die geistige in dem Sinne, dass wir entscheidende Wesen sind, dass wir über unsere geistige Dimension uns eben ausrichten können, auf das, was dem Leben dient und was sozusagen dem Leben nicht dient.
Also ist der Ausdruck Logotherapie und nicht zu verwechseln mit der Logopädie.
Genau, die Logotherapie von Logos, von Sinn. Genau, und der mein Lehrer und Ausbilder, Uwe Böschmeier heißt der, war Schüler von Viktor Frankl und hat die Logotherapie weiterentwickelt, erweitert um ein sogenanntes Präventionskonzept, was die wertorientierte Persönlichkeitsbildung ist, nämlich eine Arbeit und Möglichkeit, mit Menschen, die noch nicht erkrankt sind, zu arbeiten und die existenzielle Themen haben, also wo es gar nicht so sehr um Krankheit geht und Diagnosen geht, sondern vielmehr darum, dass wir alle existenzielle Themen haben, wie wenn...
Nenn mal ein paar.
Also wenn jemand verstirbt, ein uns lieber Mensch, dann geraten wir in Trauer, was nicht gleich eine Depression sein muss. Und das ist halt einfach ein existenzielles Thema, was sich Menschen eben auch anschauen können. Und auch wenn wir Ängste und Unsicherheiten haben, heißt das auch noch lange nicht, dass wir eine Angststörung haben. Also es geht halt nicht in diese pathologisierende Dimension, sondern vielmehr den Menschen mit dem, was gerade da ist.
Präventiv.
Ja, anzusehen und zu gucken, was ist jetzt die Möglichkeit, in diesem Moment darauf eine Antwort zu geben und sich dem auch zu verantworten. So, ich muss mal einen Schluck trinken.
Unbedingt. Also es ist sehr individualisiert.
Ja.
Richtig? Also das heißt, geht es auch um die Frage mit dem, was jetzt gerade ist, also das, was mich maximal beschäftigt oder mich vielleicht halbwegs aus der Bahn wirft. Wie weit gehst du dann zurück in dem Ansatz? Oder gehst du gar nicht zurück?
Doch, ich gehe auf jeden Fall zurück, auch aus einer gewissen Haltung heraus, nämlich, dass, also es gibt drei wesentliche Fragen in der Existenzanalyse. Einmal, wie bin ich geworden? Das bezieht sich auf die Vergangenheit. Mhm. Wer bin ich jetzt, in diesem Moment, in der Gegenwart? Mhm. Und was ahne ich noch von mir?
Ach so.
Also das dann die Frage in die Zukunft. Genau, und der Blick in die Vergangenheit ist auch immer da, auf das Gewordensein eines Menschen, weil wir sehr stark konditioniert sind. Also wir lernen ja 70% am Modell, wir nehmen Werte, Überzeugungen, alles Mögliche mit und werden zu den Menschen, die wir sind. Und in dem Moment, wo jemand da ist, spielt das eine Rolle, einmal zu schauen, wie bin ich geworden, um auch Sinnzusammenhänge zu begreifen. Mhm. Also was ist jetzt dienlich und was ist vielleicht etwas Mitgenommenes, etwas, was mich geprägt hat oder Überzeugung, die ich entwickelt habe oder übernommen habe, die mir jetzt in diesem Moment und auch meiner Zukunft einfach nicht mehr dienlich sind. Mhm. Genau, das schauen wir uns halt an.
Über Tiefe.
Aber nicht, indem wir reingehen. Also wir gehen halt nicht rein in die Warum-Frage, also dieses Wieso, Weshalb, Warum. Also es wird nicht vertieft, sondern wir geben einmal eine existenzielle Stellungnahme ab. Also das heißt, das, was gewesen ist, ist nicht mehr veränderbar. Mhm. Aber ich kann im Hier und Heute zu dem, was gewesen ist, sei es Verletzungen, die ich davon getragen habe, kann ich als erwachsener Mensch nochmal Stellung zu dem verletzten inneren Kind beziehen aus der jetzigen Situation. Was natürlich auch wiederum mit Arbeit einhergeht, um überhaupt erstmal in den Zustand zu kommen, sich so angebunden zu fühlen, so ressourciert zu fühlen, mit seinem Potenzial so in Verbindung zu sein, dass man eben auch so eine Stellungnahme abgeben kann.
Aber du sagtest, wir gehen nicht rein. Geht das überhaupt? Also das jetzt nur im Kopf
wir gehen dorthin.
Zu halten?
Nein, es geht nicht um den Kopf. Es ist schon eine Stellungnahme, die, also ich arbeite hier, das ist vielleicht ganz wichtig, ich arbeite hier mit Imagination. Das heißt, dass wir über die Kraft der inneren Bilder zum Beispiel Augenblicken, die in der Vergangenheit überfordernd oder verletzend waren, nochmal gehen. Und wir gehen immer mit einer Ressource.
Ah.
Und diese Ressource nimmt in unserem Inneren Gestalt an. Also das heißt, ich arbeite mit Wertgestalten. Also das heißt zum Beispiel, wenn jemand ängstlich ist, mit Angstthemen zu tun hat, vor etwas, was in der Zukunft liegt, was er oder sie gerne gestalten möchte oder tun und erreichen möchte. Und wenn da Blockaden sind, gucken wir halt, wo ist diese Blockade begründet. Mhm. Und meistens natürlich nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit.
Ach so.
Und dann schauen wir, welche.
Wir müssen unser Gesamtkonzept nochmal überdenken.
Genau, und dann geht es eben um die Ressourcen, die es braucht,
ja.
Um zum Beispiel eine Blockade, eine Hemmung, eine Angst, mal dieser so begegnen zu können, dass sie sich auflösen kann, gehen wir eben mit einer Wertgestalt. Das heißt, wir laden Wertgefühlskräfte ein, in uns Gestalt anzunehmen.
Was ist denn eine Wertgefühlskraft? Aber ich finde es super spannend, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich hätte gleich gerne so ein paar Beispiele.
Ich kann ja gleich mal mein Beispiel erzählen.
Oh.
Aber
ja. Also Werte, aber menschliche innere Werte, also uns menschlich genuin zugehörige Gefühlskräfte,
ja.
Wie zum Beispiel Mut und Hoffnung und Freude und Liebe und Freiheit. Genau, das sind halt unsere Wertgefühlskräfte.
Aber auch Trauer, Angst?
Ja, das sind also alle Formen von menschlichen Gefühlskräften. Jedes Gefühl ist ja eine Kraft. Also wenn wir davon ausgehen, dass jedes Gefühl eine Kraft in sich trägt und wir durch eine Imagination, also mit unserer menschlichen Fähigkeit, dass wir uns Bilder kommen lassen können, dass wir in ein bildhaftes Erleben gehen können, uns von der kognitiven Dimension verabschieden und eher in das Sehen gehen.
Das innere Sehen.
Das innere Sehen, geht das immer einher mit dazugehörigen Gefühlen. Und diese Gefühle erschließe ich mit den Menschen, die ich begleiten darf, über die Imagination. Also da geht es wirklich darum, sich mit der Kraft der inneren Bilder, mit den Gefühlskräften zu verbinden und sie dann ins Leben, ins Wirken einfließen zu lassen.
Und auch loszulassen? Oder geht es eher um ein Integrieren von allem?
Also alles, was uns unliebsam ist, was wir nicht so gerne haben, da gilt es darum, das zu integrieren.
Genau.
Weil wir haben ja ungern Gefühle wie Angst und Verzweiflung oder Sonstiges. Genau, da geht es um eine Integration, weil sie eben auch zu uns gehören. Mhm. Und genau, und Gefühle, zu denen wir keinen Zugang haben, die erschließen wir uns, indem wir in die Möglichkeit hineingehen. Also ne, das ist ja also Potenzial, also wenn wir von Potenzialentfaltung und sprechen, das ist ja ein großes Wort, aber für mich ist das in der wertorientierten Persönlichkeitsbildung wirklich das Wesen von Potenzialentfaltung ist für mich, dass ich mir das durch eine Imagination, durch innere Bilder, dass ich in meinen Wesenskern, also es lehnt sich ja auch an das humanistische Menschenbild an, dass wir alles in uns tragen, was wir brauchen, um zu heilen oder um uns so zu verändern, dass wir in einem Wohlsein uns befinden. Und wenn ich keinen Zugang dazu habe, dann kann ich durch eine Imagination in diesen Kern, der alles in sich trägt, wie ich gedacht bin, wie ich gekommen bin, da kann ich mir über die Bilder einen Zugang verschaffen. Das kann ich über Gespräche nicht. Na, weil die Gespräche bleiben kognitiv.
Ja.
Und über die Imagination, durch die Bilder, habe ich eine gefühlte Erfahrung, was dann wiederum eine Referenzerfahrung ist. Das heißt, wenn ich mich einmal innerlich mutig fühlen durfte, dann habe ich eine Idee und ein Bild davon und das kann ich mitnehmen. Also das heißt, ich kann dann im Alltag auch, wenn ich einmal die mutige Katinka imaginiert habe und mit der in Berührung gekommen bin, dann kann ich im Alltag, wenn mich eine Angst umschleicht zum Beispiel, gucken, wie würde die denn jetzt eigentlich reagieren oder was würde die jetzt sagen?
Und
ja, nee, sag mal.
Ist es nicht dann so, dass das Gehirn das nicht unterscheiden kann?
Das, ja, danke.
Also
tatsächlich ist es so wie die Realität dann.
Ja.
Also Joe Dispenza, der sagt das in einer abgewandelten, aber ähnlichen Form.
Ja, also das Unbewusste kann nicht unterscheiden, oder unser Gehirn kann nicht unterscheiden, zwischen realer Erfahrung und imaginierter Erfahrung. Und das machen wir uns in der wertorientierten Persönlichkeitsbildung zunutze, weil dadurch eben Erfahrungen, innere Erfahrung und Selbsterfahrung möglich werden, die eine ganz starke Selbstwirksamkeit, so eine Selbstwirksamkeitserfahrung mit sich bringen.
Ist das, also ich denke gerade, das ist ja fantastisch auch für so Traumatherapie und sowas, aber das ist nichts, was du machst, ne?
Also es kommt drauf an, Trauma ist ja ein sehr großer,
sehr weites Feld. Ja,
genau. Also ich sage jetzt mal, wenn Menschen schocktraumatisiert sind durch Unfall, Vergewaltigung oder Sonstiges, Das sind dann Sachen, die, da würde ich immer in wirklich in erfahrene Hände weiterleiten. Aber bei Entwicklungstraumatisierung, also wo Menschen einfach atmosphärisch Dinge mitbekommen oder einfach über einen ganz langen Zeitraum mit bestimmten Themen, mit Eltern, die vielleicht ihre Themen sich nicht angeschaut haben und unbewusst einfach.
Was gibt's?
Genau, da kann ich sehr wirksam auch mit den Imaginationen arbeiten. Das ist dann aber eher für den therapeutischen Kontext, also das ist dann für die Wert. Imaginative Logotherapie, das ist so ein kleiner Bereich meiner Arbeit, aber vorrangig arbeite ich eben mit Menschen, die, ja, die gesund sind, die kein krankheitswertiges Leiden in sich tragen, sondern die einfach Lust haben, sich weiterzuentwickeln, persönlich, oder die innerhalb ihrer Beziehung Themen haben, wo sie sich weiterentwickeln wollen, oder eben auch Menschen im beruflichen Kontext.
Ja, es ist schon, also wenn ich das so sagen darf, es ist schon, und habe ich natürlich eine Standleitung zu dir, auch mit allen Themen. Und die Perspektive, die du reinbringst, ist immer anders als alles andere, also als alle anderen Perspektiven. Auf ganz, ganz spannend, auf eine ganz spannende, tiefe Art und Weise. Also ich kann das gerade gar nicht so wiedergeben, aber es ist ganz, ganz schön, dass so, dass ein Thema ist ja nie so eindimensional zu betrachten. So, das ist ein großes Geschenk. Speaking of, die Situation, die wir hatten letzten Sommer, glaube ich, ist gar nicht mehr genau, da ging es, ohne da jetzt zu weit in die Tiefe zu gehen, hatte ich ein Thema in so, ich würde sagen, beruflichem Kontext, wo ich eine große Unsicherheit gemerkt habe, gespürt habe. Und wir haben dann in einer Imagination damit gearbeitet. Also die Unsichere kommen lassen in Bildern und dann aber gleichermaßen, oder also hilf du mir nochmal auf die Sprünge, die Sichere kommen lassen und geguckt, wie sieht die aus, wie fühlt die sich an. Und ich kann das schon bestätigen, was ihr gesagt habt, so wie ich mich dann danach im Verlauf gefühlt habe in dem Prozess mit diesem Thema, das war schon signifikant anders als vorher.
Konntest du dann für dich die Sichere abrufen innerlich? Also so, da war die dir präsent?
Ja, ja, es ist eigentlich im Grunde genommen, hatte ich eben das Bild von, es ist, wir machen ja demnächst so eine Krafttierreise wieder, Caesar, das haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Es ist was ganz anderes und gleichzeitig ist dieses Krafttier, was kommt und ja auch für ein, für etwas steht, ist das im Grunde genommen sehr, nicht ähnlich, es ist wiederum was ganz anderes, aber es ist von dem, wie ich dann in den Konflikt reingehe, in dem Fall, es ist ähnlich, doch, ich finde es ähnlich.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, also diese Unterscheidung zwischen Wertimagination und zum Beispiel Fantasiereisen und natürlich Schamanen, also die Wertimagination hat jetzt nicht mein Lehrer erfunden, das ist eine jahrtausendealte Methode, sage ich jetzt mal, genau, aber er hat sich dieser bedient und sie eben für diesen Kontext, in dem er unterwegs war, genutzt. Und was halt der Unterschied zu dieser diese Fantasiereise, da werde ich ja geführt, da wird mir ja gesagt. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt auf deiner Sommerwiese auf den Boden liegen und loslassen.
Und die Gänseblümchen schnuppern. Und
genau, dann wird dir das halt vorgegeben. Mhm. Und in der wertimaginativen Arbeit ist es so, dass ich
die Bilder Menschen, kommen in mir.
Ja, das sind dann ganz eigene Bilder. Also das heißt, jeder hat seine einzigartige Sommerwiese oder hat seinen einzigartigen Wert gestalten. Also da sind, das ist halt, das heißt, das sind meine Bilder. Das heißt, in meinen Bildern komme ich auch in der Tiefe zu mir. Das ist ja das Wesen dieser Arbeit im Unterschied zu anderen, wie du ja vorhin auch gesagt hast, ne, mit der Coaching-Arbeit. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber in dieser Arbeit geht es halt sehr tief. Also das
sehr
heißt,
persönlich.
Es wird sehr tief und das ist das, wo ich auch ja, einfach auch von den Rückmeldungen, die ich bekomme, erfahre, dass das einfach anders die Menschen berührt, weil es berührt eben auch sehr stark und dann auch bewegt. Also eine ehemalige Klientin hat mal gesagt, das ist kein How-to-Coaching.
Erklär das mal kurz.
Also How-to ist auf einer Verhalten- und Fähigkeitenebene. Mhm.
Also es wie mache ich das?
Wie mache ich das? Mhm. Und genau, und die wertimaginative Arbeit geht in die Identität, also mit dem, womit bin ich in mir identisch. So, und das ist sozusagen, also wenn ich in meinem Sein, in meinem Ich-Sein, in meinem Selbstsein, es geht ja eben auch über das Ich hinaus, das ist halt auch die Idee der Logotherapie. Also ne, Viktor Frankl, der hat jetzt nicht so viele Methoden oder so entwickelt, sondern der hat vor allem eine Grundlage dafür geschaffen, in eine bestimmte menschliche Haltung zu gehen, in der wir Menschen begegnen. Und das heißt natürlich, ich begegne einem Menschen mit allem, was er mitbringt oder sie mitbringt, dass das, was da ist, dass das in diesem Moment für diesen Menschen Sinn macht, dass die Seele genau das hervorgebracht hat. Und es geht nie darum, irgendetwas wegzumachen, sondern so wie du gesagt hast, dieser ist zu integrieren, so, oder eben auch in die Erweiterung zu kommen, und nicht irgendwas als falsch und fehlerhaft und krank abzustempeln, sondern es einfach als Ausdruck der Seele zu sehen und auch zu nehmen und damit zu gehen.
Und damit ja ganzer, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber ich benutze es trotzdem, also vollständiger und ganzer zu werden, also so in meiner Sprache geht es da einfach auch, glaube ich, um die Persönlichkeitsanteile, die wir verloren haben im Laufe unseres Lebens. Muss jetzt nicht ja immer ein Trauma sein, das ist immer ein Riesenbegriff. Aber die eben Schritt für Schritt wieder zu integrieren, entspricht dem, glaube ich.
Ja, also ganzer ist ein, für mich geht es noch tiefer. Und zwar wirklich zu werden als die, die wir gedacht waren.
Ja, ja.
Also ganz ursprünglich, also das sogenannte Original, also das, wie ich Origin, mein Origin, wie ich gekommen bin. Also dieses Wesen, mit dem wir ja kommen, was unter bestimmten Bedingungen sich entfaltet oder eben nicht entfalten kann. So wie eine Pflanze, die halt genug Licht oder Wasser bekommt oder am richtigen oder am falschen Platz steht, ist es ja für uns auch so. Und in dieser Arbeit geht es darum, zu schauen, wenn jemand kommt und nicht da ist, wo er oder sie sein möchte, in sich oder auch im Außen, dann zu schauen, weil dann ist ja per se schon eine Ahnung davon da, dass es anders sein könnte. Weil niemand kommt, ohne eine Ahnung zu haben. Die Menschen kommen immer mit einer Ahnung. Genau, und da geht es darum zu gucken, okay, wo ist da etwas nicht eben, wie du gerade gesagt hast, integriert? Und wo gibt es manchmal noch nicht mal eine Idee davon, dass das überhaupt möglich ist für einen selber, sich in einem bestimmten Zustand auch zu erleben zu dürfen? Mhm. Genau.
Und es geht ja zurück, nicht nur auf den Tag meiner Geburt, sondern auf den Tag meiner Zeugung. Weil das ist doch im Grunde der Moment, wo mein Original entsteht.
Man kann so tief gehen, auch in den Imaginationen kommen manchmal Bilder, da ist man noch in dem Bauch oder man ist noch gar nicht, also es kann ganz, ganz tief gehen. Also wir gehen über das Persönliche manchmal noch hinaus und gehen in das Transpersonale, also das weit über uns hinausreichen. Und das ist eben auch so das Wesen dieser Arbeit, die Menschen wirklich mit ihrem Potenzial in Verbindung zu bringen, sodass sie als sie selber wirken können und in dieser Welt auch wirklich letztendlich dienen können, dienlich sein können. Und zwar dem, womit sie innerlich zutiefst identisch sind. Und das ist halt ein Weg und das ist eine Reise. Mhm. Also eine Reise in die innere Seelenlandschaft. Und jeder kann für sich entscheiden, wie viel und wie oft. Also ne, es gibt Menschen, die kommen und machen erstmal eine intensivere Reise und lernen sich überhaupt erstmal kennen. Mhm. Also im Sinne von, oh, es gibt ja auch noch ein Innenleben. So,
ich bin da auch vor einigen Jahren erst für meinen, also ich wünschte mir, ich wäre früher gestartet, aber dann doch verhältnismäßig oder andersherum. Ich bin total dankbar, den Weg so gefunden zu haben und nichtsdestotrotz einen Teil von mir, ich glaube, das war schon immer da. Und ich habe das aber nie so gelebt. So, ich erinnere mich, als ich die ersten Reisen so oder Imaginationen gemacht habe, war immer meine Angst, oh Gott, was, wenn da gar nichts kommt?
Ja, diese Angst haben viele Menschen. Oder es kommt was ganz Schlimmes. Also das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, wirklich sich in sich fallen lassen.
Ja, auch so dieses, die Augen, also auch ein ganz schönes Beispiel, die Augen dann zuzumachen und zu vertrauen, dass, und was ich da am Anfang gedacht habe, immer so halb das Auge auf, so, oh Gott, komm, macht da jetzt irgendjemand was? Oder was passiert jetzt? Oder, also es ist schon jetzt heute, muss ich darüber lachen, weil, aber ich sehe natürlich, ja, das, also damals war das so und da kommen wahrscheinlich einige, also nehme ich mal an, wie ich auch gekommen bin.
Ja. Und ich imaginiere auch nicht mit jedem Menschen, also wenn jemand partout nicht imaginieren möchte, das ist im Grunde genommen wie eine, die Krone meiner Arbeit. Das ist wirklich ein, das ist, wenn es der Moment und die Person braucht und es hilfreich sein könnte, dann bringe ich das immer ein als eine Möglichkeit. Und ich liebe es, diese Imagination zu begleiten, weil das heißt, ich vertraue auch voll und ganz auf die Selbstwirksamkeit der Seele dieses Menschen. Das heißt, ich bin da, ich halte den Raum. Ich habe viele hunderte von Imaginationen gemacht. Ich kenne mich ein bisschen aus in der inneren Seelenlandschaft. Und das heißt, dass ich nur noch an der einen oder anderen Stelle Hinweise gebe oder Fragen stelle, so um die Bilderwelt.
Eine Frage, die mir schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt, auf den Lippen brennt. Woher kommt deine eigene tiefe Anbindung? Also es ist egal, was ich dir versuche zu verkaufen. Du triffst es eigentlich immer, also ja, also das ist einfach so, als ob du dann durch mich durchgucken könntest. Woher kommt das? Ist das, das kommt das aus dem Bauch? Kommt das von einer Anbindung? Kommt das, war das schon immer da? Hast du dir das durch die Erfahrung, durch die hunderte oder tausende Imaginationen, wie du gesagt hast, erarbeitet?
Ich glaube, dass mein Weg mich dahin geführt hat, zu dieser also ich habe ja vorher einige andere Sachen gemacht, beraten. Ich war beratend tätig und habe mich viel mit NLP und gewaltfreier Kommunikation, verschiedenen Coaching-Richtungen auseinandergesetzt. So. Und es war immer irgendetwas, was gefehlt hat. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie angekommen in dem, wie ich gerne Menschen begegnen möchte und wie ich gerne unterstützen möchte, dass Menschen mit sich und, ich sag mal, auch mit ihrer Wahrhaftigkeit in Berührung kommen können.
Was meinst du damit?
Ja, jenseits dessen, wie du oder ich geworden bin, sondern wie ich wirklich gedacht bin. So.
Also, oder auch wie wir denken, wie wir sind.
Ja, genau. Und ich war ich hatte schon einige Menschen getroffen, die mir von diesen Wertgestalten erzählt haben. Und das hat mich irgendwie total inspiriert. Also es war so, aha, also totales Interesse. Ja, voll gezogen. Ich wollte unbedingt wissen, was ist das denn?
Du strahlst.
Ja, das schön. War so, ich fand das so spannend, wie sie es mir auch erzählt haben, was sie da erfahren haben. Genau, und es gab dann ein, zwei Begegnungen und dann hat eine sehr gute Freundin von mir sich für diese Ausbildung entschieden. Und die war dann schon ein Jahr, glaube ich, dabei. Und ich war in Indien und war gerade auf Reise und war in so einem Ashram. Und irgendwann kam das an irgendeinem Morgen, bin ich wach geworden. Und ich wusste, dass ich genau das will. Und dann habe ich ihr schon geschrieben und habe mich von Indien aus schon für diese Ausbildung beworben. Und als ich dann damit angefangen habe, habe ich auch sehr viel Selbsterfahrung. Also man macht eben sehr viel Selbsterfahrung. Ja. Das heißt, ich habe sehr viele Imaginationen gemacht.
Erstmal der eigene Prozess.
Die eigene,
ne?
Genau, hatte eine Mentorin. Schön. Und dann wusste ich genau, was es war. Also weil einfach diese geistige Dimension, also wir als geistige Wesen, Körper, Geist und Seele, also ja, weil mich das in meinem spirituellen Sein und Dasein abgeholt hat. Und das hat einfach gefehlt. Und für mich hat diese Arbeit eben auch eine spirituelle Dimension, weil wir alle geistige Wesen sind und über diese geistige Dimension auch in jedem Moment uns entscheiden können, worauf wir uns ausrichten. Also gucke ich eher auf das Problematische und Schwierige und
auf die Situation.
Genau so. Oder treffe ich eben eine Entscheidung, und das ist eben aus der Logotherapie, Freiheit durch Verantwortung. Das heißt, dass ich in jedem Moment auch die Freiheit habe, zu entscheiden. Also Viktor Frankl spricht eben von diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und in diesem gibt es einen Raum und in diesem Raum liegt meine Freiheit. Und die Freiheit ist ja zu entscheiden, wie ich mit dem, was ist, sein oder umgehen möchte. Und die Wertgefühlskräfte unterstützen mich einfach dabei. Also das heißt, meine inneren Wertgestalten, da gibt es einige, die sind immer da. Also ich muss mich auch nicht danach ausrichten. Manchmal tauchen die dann einfach vor meinem geistigen Auge auf.
Gib mal ein Beispiel.
Zum Beispiel meine innere Indianerin.
Ja.
Die für mich eine sehr wichtige Wertgestalt ist, weil sie mich mit einfach dem Wissen, was so zwischen Himmel und Erde schwirrt und mit den Naturgesetzen sofort verbindet. Wenn die auftaucht, dann habe ich sofort eine Erdung und also es ist so wie so eine Etage in mir tiefer sinken und Kontakt zur Erde spüren. So, und dann bin ich mit der großen Mutter in Berührung und habe Zugang zu allem Wissen, was ich als Frau auch insbesondere brauche.
Da müssen wir gleich nochmal einsteigen mit dem Wissen als Frau. Das finde ich auch noch sehr spannend. Aber was gerade so kam, ist, als meine Kinder dich das erste Mal gesehen haben, waren die ja so ehrfürchtig. Und dann, erinnerst du das noch? Gesagt, Mama, eine Indianerin. Also das ist, ja.
Kinder haben ja noch ein viel klareren Kontakt zu ihrem Bewusstsein, zu ihrem Unterbewusstsein. Also je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das. Deswegen ist immer das, was die Kinder sagen, ist wahr.
Ja. Und was du vorher noch gesagt hast, kommt mir noch mal dieses Augen zu und
Vertrauen.
Irgendjemand sagte mal, dass also eine Klientin, dass ihr Mann gesagt hat, na, hast du wieder Augen zu und durchgemacht oder was? Und ich fand das so toll, dass sie mir das erzählt hat, Augen zu und durch, oder was?
Aber das ist ja eigentlich ein bisschen der rigide preußische Ansatz.
Ja, genau, genau. Und das ist so dieses Augen zu, ist ja für das ist eher so dieses, was, du machst da die Augen zu und was passiert dann? Also so, und du
witzig, hast das, ja stimmt. Ja, ja, das ist, ja vorhin also auch ist jetzt gesagt, auch nicht weit weg von...
Genau, das ist auch einfach, ja, es hat also... Wenn man jetzt an Hypnotherapie, also die klassische Hypnotherapie mit Augen zu und sich in Trance begeben.
Augen zu und rein, würde ich sagen.
Genau, ist ja auch nochmal was ganz anderes, weil die Wertimaginationen sind geführte Reisen, wo also wirklich bewusst geführte Reisen zum unbewussten Geist. Also das, und der Mensch schließt die Augen und ist ja die ganze Zeit mit mir im Kontakt. Also wir sprechen, da ist nicht, dass das Wachbewusstsein wegkippt in einen Trance-Zustand. Es ist ein tiefer Entspannungszustand, den evoziere ich auch am Anfang. Also ne, das ist also mit Atmung. Menschen kommen ja aus ihrem Alltag und sind meistens, springen dann plötzlich so rein. Die kommen ja nicht irgendwie gerade aus der Entspannung zu mir, sondern die kommen aus ihrem Leben und genau, dann geht es erstmal über eine Entspannung und das geht ganz stark erstmal, ne, Verbindung zum Körper, Verbindung zum Atem, ein Stück weit loslassen und ein langsames Hinabsinken in diese innere Welt und schauen, was sich zeigt.
Mhm. Sehr schön, herrlich. Ich würde am liebsten gleich anfangen, aber jetzt kommen wir auch nochmal zu deinem Thema, was sich so im letzten Jahr getan hat. Überschrift ist New Work.
Ja, das ist ganz witzig, weil wenn ich dir so zuhöre oder so wie ich dich zuerst kennengelernt habe, ist eigentlich, sag mal, der spirituelle Raum ist allgegenwärtig. Und dann hatten wir neulich eine Unterhaltung, wo ich auch gesagt habe, boah, du musst unbedingt zu Christoph und Michael zum On the Way to New Work Podcast, weil das ist eigentlich das Thema im Kern. Mhm. Und zu dir kommen ja auch, wenn ich das so sagen darf, also eher dann Menschen aus der Businesswelt, also New Work Kontext, Vorstand, Führungskräfte,
Corporate.
Corporate Welt. Also wie passt das ineinander? Und vor allen Dingen war das die Reise im letzten Jahr. Danke, Cesar.
Also die Reise im letzten, also eigentlich ist es eine Reise schon seit 2014, 15. Genau, da war ich das erste Mal in einem Kontext unterwegs in Berlin, und zwar Beyond Leadership. Das hatte jemand ins Leben gerufen, genau, der selber in der Corporate World in hoher Verantwortung war und eigentlich keine Lust mehr hatte auf die Art und Weise, wie dort umgegangen wurde.
Was heißt das? Wie wird da umgegangen für alle, die jetzt nicht?
Ja, total zahlengetrieben, zweckorientiert, jenseits von jeglicher wirklicher warmherziger Menschlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Genau, und der war da gerade raus aus dem Kontext, in dem er war, und hat eben dieses Beyond Leadership auch wirklich als eine Art Initiative, Bewegung ins Leben gerufen. Und ein sehr enger Freund von mir, der auch in der Corporate World unterwegs ist, der kam irgendwie auf mich zu, mit dem war ich in der Ausbildung, und hat mich angesprochen und meinte, ich glaube, also diese Welt, die braucht Menschen wie dich, du musst da unbedingt mitkommen, ich glaube, das würde dich begeistern. Und und ich war ja auch sehr, sehr lange, über 12 Jahre im, in der Wirtschaft tätig und habe Outplacement gemacht. Also Beratung, Coaching für Menschen, die aus dem Berufsleben gewollt oder ungewollt ausgeschieden sind und sich neu orientieren mussten. Genau, also das heißt, ich war schon lange in dem Feld unterwegs. Genau, und damals zu diesem Zeitpunkt habe ich für ein Institut gearbeitet, was Mitarbeiter- und Führungskräfte Beratung macht. Und da bin ich dann mitgegangen nach Berlin, und ich war total, also ich musste mich erstmal orientieren, also weil ich die ganze Zeit da saß und dachte immer, die reden über alles, aber die reden eigentlich nicht über das Wesentliche. Also es blieb alles auf so einer Ebene. Sie wollten groß was verändern, aber es waren mehr Männer als Frauen dort. Und es ging um Veränderung und wie Veränderung gelingen kann, wie ein neues Leadership-Verständnis entstehen kann. Aber so weit weg von sich selbst, also so, ne, da wurde so drüber gesprochen, aber erstmal bei sich ankommen, um überhaupt bei anderen ankommen zu können, auch im Leadership, davon waren die ganz weit entfernt. Und da habe ich richtig begriffen, wie diese Welt, also ich sag jetzt mal, wie diese Wirtschaft, wie wenig sie der Gesellschaft eigentlich dient und dienen kann, wenn Menschen, die in hohen Führungspositionen, Entscheider, so weg von sich selbst sind. Und das war dann so für mich eigentlich der Auftakt, in dieses Thema reinzugehen und mich immer tiefgreifender damit zu beschäftigen. Ich bin dann irgendwann in dem Netzwerk Intrinsify Me unterwegs gewesen und habe mir da auch einiges angeschaut und an sogenannten Events teilgenommen. Genau, das war eine ganz lange Reise, die ich da gemacht habe. Und dann kam irgendwann so ein Moment, wo ich mit meiner Coaching-Praxis das so einigermaßen etabliert hatte und bin dann irgendwie, kamen andere Themen, und ich bin mit aller Zeit, die ich sonst hatte, neben meiner Coaching-Arbeit, bin ich dann in die Kunst gegangen. Genau, das war, da war ich ja jetzt die letzten Jahre sehr intensiv und habe einfach immer weiter gearbeitet, sind einfach über viele Kontakte sind immer wieder neue Aufträge zustande gekommen und interessanterweise auch immer so, dass ich den Eindruck hatte, dass wenn Menschen in hoher Verantwortung bei mir waren, dass sie das nicht so gerne erzählen, dass sie bei mir waren.
So, den kenne ich auch. Spannend.
Na, also so dieses, da weiß man schon, da geht es ein bisschen tiefer, da geht es zur Sache, der hat irgendwas Persönliches oder sie hat irgendwas Persönliches. Okay. Genau, das hat sich jetzt auch etwas verändert.
Bewegt sich da
es
was?
Bewegt sich was. Das macht mich sehr, sehr froh. Mhm. Wirklich sehr froh, dass sich da was bewegt. Und also das heißt, meine Arbeit, diese tiefgehende Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, wird langsam salonfähig.
Das war das Wort, was gerade oben war.
Es wird salonfähig. Also man muss sich jetzt nicht mehr schämen oder irgendwie damit zurückhalten zu sagen, ich war bei Dysendi und ich habe ein bisschen an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Sondern man kann damit sogar schon ein bisschen glänzen.
Pausieren gehen.
Ja, weil man dann Mut beweist zu sich selbst.
Ja, wow. Das würde ich 100% unterschreiben. Ich finde mich auch immer sehr mutig, wenn ich dich mit einem Thema anrufe.
Ja,
total schön. Ich würde gerne einmal noch einen kleinen Gang zurück nehmen oder gehen, weil du beschrieben hast, wie du auf dieser anfänglichen Konferenz genau gefühlt, gespürt, gesehen hast, dass keiner mit sich selbst wirklich was zu tun hat oder wenig bei sich ist. Und ich mutmaße mal, dass das ziemlich vielen unserer Hörer und Hörerinnen auch so geht. Also, weil sehr viele uns ja zuhören, die eben auch sehr fein fühlen. Und magst du das einmal beschreiben? wie dieses, wie du dich gefühlt hast, wie du das genau empfunden hast, ob du es selbst gefühlt hast oder was für tatsächlich äußere oder innere Bilder das dann waren, weil ich finde das schön, weil da kommt dann hinten mal raus, das geht vielen so. Und das ist übrigens in Ordnung. Und wir haben nicht Schizophrenie oder irgendwas anderes, sondern wir fühlen fein und sehen Dinge, die andere noch nicht mal wahrnehmen.
Ja, und das, was dann ganz oft fehlt, ist dann eine Sprache dafür.
Ja, genau. Und so, ein Raum, ein gemeinsamer Raum auch, ja. Weil damit bist du erstmal, das kennt jeder oder jede,
allein.
Und denkst, okay, ich habe jetzt ein Rad ab.
Ein Rad ab, ja.
Oder egal, wie man es nennt.
Also so habe ich es tatsächlich damals, also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich ein Rad ab habe, aber ich habe schon sehr deutlich gespürt, ich bin sehr anders so. Mhm. Es war dann natürlich erstmal ein einfaches, so in die Frauenschiene abgestempelt zu werden, so dass es alles so emotional ist und so. Aber
noch nie gehört den Satz.
Ja, das halt, ich meine, Gefühle, die haben das auch so beschrieben, das waren ja auch wirklich meine, ja, schon starken Erfahrungen und Eindrücke, dass alles, was gefühlt wird, wirklich vor der Tür abgestellt wird. Also, dass man sich so nicht zeigen darf und auch Gefahr läuft, nicht anerkannt zu werden. Mhm. Und wenn man sich in einer Welt bewegt, wo das nicht selbstverständlich ist, bedarf es wirklich großen Mut, so zu sich auch zu stehen und auch von Gefühlen zu sprechen auch. So, ich ermutige ganz oft Menschen dazu, weil wenn ich frage und hineinfrage, die wissen genau, was sie fühlen und wie es ihnen gerade innerlich geht. Das dann einmal in eine Sprache zu bringen, ist so der erste Schritt, aber dann es eben auch auszudrücken, dem auch einen Ausdruck zu verleihen, das hat ganz viel mit Übung zu tun auch. Also es braucht immer Menschen um uns herum, die diesen Raum für uns auch öffnen und auch halten. Also zum Beispiel auch den Raum dafür, dass wenn meine Gefühle so groß sind, dass ich sie selber kaum halten kann, brauche ich ja ein mitfühlendes Gegenüber, was meinen Raum erweitert, so dass ich in diesen Raum mit meinen Gefühlen auch hineinleben darf, also in meiner ganzen Lebendigkeit sein kann. Und wenn ich in einem Umfeld mich bewege, wo niemand ist, der in dieser Tiefe, die ich vielleicht empfinde und spüre, resoniert, dann verstummt das. So, dann ist das finde ich eine Form von Verstummen. Und es hat ganz viel mit diesem Raum in sich erstmal, überhaupt auch dieser Innenraum, diese innere Seelenlandschaft, diese inneren Anteile oder Gefühlskräfte, Wertgefühlskräfte, dem überhaupt erstmal einen Raum zu schenken und zu sagen, ich bin viel mehr als das, was ich denke. Zu sein auch. Ne? Ich meine, ich denke, deshalb bin ich, ich fühle, deshalb bin ich. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Und dann ist ja die Frage, was fühle ich denn überhaupt? So. Und meistens kennen wir die Gefühle, die uns unangenehm sind. Die kennen wir sehr gut und können sie auch schnell benennen. Und maximal noch Freude. Aber die ganzen Nuancen, die es da gibt, da sind wir ganz oft ganz fern davon, das überhaupt benennen zu können.
Sag mal, was du da meinst.
Ich sag jetzt mal, weil das so gerade in mir so aufsteigt, wenn ich euch beiden so sehe. Sanftmut zum Beispiel. Na, was ist das überhaupt, sanftmütig zu sein? So, ne? Und wenn Menschen kommen und haben ein bestimmtes Thema und sind ganz vielleicht sehr streng mit sich oder sehr ungehalten mit sich, ist das zum Beispiel eine Wertgefühlsqualität und Kraft, die es sich lohnt einzustellen, sich mal zu vergegenwärtigen, dass man sich innerlich in Kontakt kommt mit der sanftmütigen Katinka. Also wenn du jetzt, ne, wenn du sie einladen würdest in deiner inneren Welt, dass sie kommt, dann kommt sie und dann mache ich eine Berührung mit dieser Sanftmut in mir. Und weiß, dass die in mir ist und dass sie in mir lebendig werden kann und dass ich sie integrieren und mit in meinen Alltag
und leben kann.
Ja, und das ist so wunderschön, wenn es immer feiner wird und immer feiner und immer feiner und wir mit Gefühlskräften, von denen wir teilweise noch gar keine Ahnung haben, in Berührung kommen. Also für mich war die Sanftmütige zum Beispiel sehr wichtig und auch die Gütige. Also die innere Güte, das war für mich sehr wichtig. Aus meinem Gewordensein heraus. Ich musste sehr viel kämpfen, das habe ich ja im letzten Podcast erzählt.
Ja, das kam vorhin eine wirkliche Empfehlung.
Na, ich musste sehr viel da mich rauskämpfen in die Freiheit durch Verantwortung, die ich auch für mich übernommen habe. Genau, und das hat was mit mir gemacht. Und mich so als die Starke zu kennen und die sich durchsetzen und durchkämpfen kann, was man ja auch oft in der Führungs- ja, in der, ne, wenn Frauen in Führung gehen, dann gehen die ganz oft aus dieser Kraft.
Aus der Strenge, die eigentlich eine wirklich negativ, mit der Strenge und Härte, die wirklich eigentlich männlich. Eine Schattenseite ist von, ja. Von der guten, ja, vom guten Frau sein.
Ja, also ich finde jetzt aber nicht gut und schlecht, ja. Sondern das ist ja nur männlich-weiblich, wenn wir jetzt mit den Archetypen gehen, ja. Und wir haben alles. Mhm. Und es geht ja darum, die irgendwie ausgeglichen mit denen zu sein und sie zu leben. Genau. Also weil ich will auch den Strategen haben, den Krieger, den lasse ich jetzt nicht zu Hause oder gebe den meinem Mann oder dem Hund oder sonst wem und mache nur auf sanftmütig.
Genau, und das geht ja letztendlich um Balance. Und eine Balance zwischen diesen beiden uns innewohnenden Kräften in dieser männlichen und weiblichen Dimension. Und um dahin zu kommen, wohin ich wollte, also in die Freiheit, habe ich sehr viel kriegerisch-männliche Energie gebraucht. Mhm. Aber ich kann auch als Frau in einer kriegerischen Energie sein. Mhm. So. Genau, und diese Güte und Sanftmütigkeit war für mich total wichtig, das auch zu integrieren und es mir auch zu erlauben und dabei auch zu spüren, darin fühle ich mich viel mehr ich und angekommen und zu Hause, wenn ich das auch also auch in mir und aus mir heraus auch ins Leben bringen kann, weil das eben meine Ganzheit auch ausmacht. Ich kann sehr klar und strukturiert und durchsetzungsstark auch sein und auf der anderen Seite kann ich dann eben auch sehr, sehr weich und sehr einfühlsam und mitfühlend sein. Und das braucht es ja auch, ne? Wenn wir jetzt zum Thema New Work, wohin soll die Reise gehen, in eine gefühlsechte, in ein gefühlsechtes Leadership,
ja.
Das braucht die Welt, davon bin ich überzeugt, die Welt braucht
genau ja, wir haben Großes vor.
Ja. Wir sind schon dabei.
Also. Genau, wir leisten schon unseren Beitrag und wir sind schon dienlich dafür, dass das werden darf.
Ja, also da auch nochmal ein Dankeschön an unser Come Together oder Get Together in der letzten Woche, wo du leider nicht dabei warst, liebe Felice. Wir waren aber wirklich so, oder ich bin es immer noch und du bestimmt auch, Katinka, so berührt von dem, was in der Runde gesagt wurde. Und ich hatte jetzt schon eben Pipi in den Augen, als du diesen sicheren Raum für jedes Gefühl beschrieben hast und wie unendlich wichtig das ist, dass wir diese Räume entweder selber kreieren können oder uns in diese Räume begeben, in denen wir mit all dem sein können. Und es sagten eben einige in der Runde, dass wir diesen sicheren Raum geben und dass das für sie sowohl der Podcast als auch dieses Zusammensein, dass das wie nach Hause kommen ist. Mhm. Also ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Also beziehungsweise ich habe Tage dann es weiter integriert, weil so sind wir ja in dem Sinne gar nicht angetreten, aber das ist daraus entstanden.
Wie schön.
Ja, wirklich. Total schön. Ja, und wie schön, dass du dabei bist. Dass wir dich dabei haben, denn alleine können ja die wenigsten irgendwie richtig, richtig viel bewegen. Es geht halt, glaube ich, wirklich nur in dieser Verbundenheit.
Ja. Ja, diese Echtheit, also das finde ich so schön, das ist ja auch das, was uns jetzt hier oder mich auch mit euch und dem, was ihr macht und was ihr in die Welt bringt, auch verbindet, dass dieses wirklich echt und authentisch sein können und dürfen auch. Also ich bewege mich in einem Umfeld, wo das ganz selbstverständlich ist, also mit den Menschen, mit denen ich lebe und Leben teile.
Die du ja selbst aussuchst, ne? Aber im Arbeitskontext suchst du ja die Leute auch, nicht zwingend aus, nicht zwangsläufig.
Da suchen die mich aus und wenn die kommen, ist das für mich wirklich auch immer wieder manchmal zutiefst berührend und auch erschreckend zugleich, wenn jemand sagt, ich rede nur mit Ihnen so, Frau Düsendi, sonst mit niemandem.
Aber immerhin.
Immerhin, aber nur mit einem Menschen und ich bin ja keine Freundin. Ja,
aber auch traurig, also immerhin, aber auch traurig, also beides.
Es ist, Ja, also das ist für mich auch so, dieses wirklich Berührende. Natürlich freut mich das total, dass dieser Mensch diesen Weg gefunden hat zu mir und mit mir redet und auch wirklich sein Innerstes, also was ihn von tief innen bewegt und ja berührt, das auch teilen mag. Und es ist und traurig zugleich. Also ja, dass da so viel auf dem Weg dorthin zu kommen, wo die sich teilweise dann eben aufhalten und befinden, dass dabei so viel verloren geht und dass das der Preis ist, den die auch dafür zahlen. Also ich spreche jetzt von C-Level, Vorständen und Leuten wirklich, die große Verantwortung tragen und da auf eine gewisse Art und Weise in so einer inneren Einsamkeit unterwegs sind. Und das ist das, wo Frauen, wie ich das erlebe, in der Corporate World gar nicht bereit sind, hinzugehen. Und wenn sie auf
also gar nicht erst den Job
meinst,
machen, ne?
Was meinst du damit? Wollen
oder
was?
Also genau. In dieser Form zu leben. Also es gibt welche, die sind meistens ja auch sehr stark männlich noch orientiert. Mhm. Also die haben es dann auch irgendwie geschafft, dorthin zu kommen mit eben sehr stark männlichen Mechanismen und auch männlichen Werten. Genau, und jetzt die jüngere Generation von Frauen, also ich mache so Leadership-Programme mit, wo ich die Frauen coache, wo es auch um ihre Persönlichkeit geht, da ist eine ganz starke Abwehr und Ablehnung, also wo ganz klar ist, das Spiel spielen wir nicht mit, das mache ich nicht mit. Mhm. Also ich bin nicht bereit, mich so weit zu verbiegen oder verbiegen zu lassen. Und das sind natürlich Momente, das sind für mich Sternstunden, weil ich mich so freue, dass da so ein Selbstverständnis da ist und auch ein Mut.
Ein Wandel auch. Genau. Ne? Also es hat ja wahrscheinlich auch die Frauen in den Generationen davor gebraucht, um da heute überhaupt hinkommen zu können.
Ja. Mhm.
Dass wir eben sagen, nee, wir wollen vielleicht nicht die männlichen Aspekte unterstreichen, sondern wir wollen mit dem, wie wir sind, da weiterkommen.
Ja, und uns ein und auch mit dem, was uns ausmacht, in unserer weiblichen Kraft auch einbringen. Mhm. Also so, dass da ein Ausgleich stattfinden kann, weil wir leben in einer immer noch total patriarchal geprägten Gesellschaft. Mhm. Und Wirtschaft macht ganz viel Gesellschaft. Und deswegen ist das für mich so wichtig, da in dem Bereich wirklich wirksam zu sein und auch dazu zu ermutigen. Und darüber hinaus auch, also
die weibliche Seite
jede von uns ist herausgefordert, immer wieder und im Leben immer wieder in die Verantwortung zu gehen, um wirklich diese Freiheit zu erfahren in sich selbst. Auf was richte ich mich aus? Auf die lebensbejahenden Kräfte oder eher auf die lebensverneinenden Kräfte? Auf Zweifel und auf Ängste? Oder gehe ich, weil, na, ich meine, mutig zu sein, heißt ja nicht, dass man keine Angst mehr hat.
Nee.
Na, das ist ja, also mutig sein heißt, ich begegne meinen Ängsten. Und zwar immer wieder aufs Neue. Also wir sind ja nie frei davon, weil Angst ist einfach ein Existenzial. Das gehört zu uns Menschen dazu. Und wir sind dadurch ja auch geschützt im Leben. Aber es braucht halt immer wieder den Mut, da, wo es unangenehm und schwierig wird, hinzuschauen und auch hinzugehen. Und
in Mäuseschritten.
Ja,
ich mag ja diese Mäuseschritte, weil
die
hören sich klein an, aber die sind, finde ich, die einzigen, die das System halten kann.
Mhm.
Also, weil wenn wir dann in so einem Riesensprung gehen wollen, mögen die Leute auch gerne tun, habe ich häufig das Gefühl, das gesamte System kann es nicht halten. Also gehe ich in Mäuseschritten.
Ja, wir brauchen, also ich sage immer working for tomorrow, ich arbeite für morgen. Ich werde das nicht mehr erleben, meine Vision von Welt und Arbeitswelt auch.
Was? Wieso?
Weil das, glaube ich, bin
die ist zu groß?
Die ist so groß. Genau, dann ist es einfach dieses, ich meine, es ist so groß, es hat sich über Jahrtausende etabliert. Das, was wir jetzt haben, ist gehalten und getragen und steht auf diesen Füßen immer noch. Und die eine oder andere Säule ist vielleicht jetzt gerade so ein bisschen am Wanken.
Mhm. Und die Lackschicht ist angekratzt, so, um in meiner Sprache zu sprechen.
Ja, und na, ich meine, wir Frauen kommen ja jetzt erst so richtig wirklich, also immer mehr in unser Selbstverständnis, dass wir gleichwertig sind und gleichwertig unsere Werte wirklich gleichwertig wichtig für diese Welt sind. Und bis das wirklich sein darf, ist es ja nicht nur so, dass wir irgendwie in unsere Kraft kommen dürfen und müssen, sondern auch die Männer haben ja auch eine große Herausforderung.
Genau, und da gibt es auch schon echt tolle Männer, die wir ja auch ganz viele schon hier bei uns am Mikro hatten.
Ja.
Ne, letzte Woche auch Roman Geider, der darüber erstmal ein Buch schreibt, Working Dad, wie geht das, Karriere machen und möchte auch ein richtig guter Vater sein.
Ja.
So, also da sind wir als Frauen, werden wir ja auch geliefert, wenn es nicht auch inzwischen diese Väter gibt.
Ja, genau, diese Männer, die sich auch auf den Weg machen und sich, und auf den Weg, und das heißt erstmal zu sich machen. Das ist meine Erfahrung.
Ja.
Die Männer, die da mit rausgehen, sind die Männer, die sich erstmal auf den Weg zu sich selber machten. Und das heißt eben auch, dass sie in den, ne, ich habe jetzt meine Handbewegung, es geht so nach innen und aufs Herz, die sich wirklich um ihr Inneres auch bereit sind zu kümmern. Das hat ganz viel mit einer Bereitschaft zu tun. Zu sagen, ja, ich bin geprägt und habe ein bestimmtes Selbstbild und ich habe ein Menschenbild und ich habe ein Weltbild. Und wenn sich irgendwas in der Welt verändern soll, dann fange ich doch bei mir selber an. Und das ist total schön. Ich bin sehr froh darüber, dass ich Männer begleiten darf in diesem Prozess und die den Weg auch zu mir finden. Ich finde es ganz toll. Ich arbeite sehr gerne mit Männern zusammen, die die Bereitschaft haben,
hinzugucken.
Ja, zu sich zu kommen. Wirklich zu sich zu kommen, jenseits dessen, was sie auch alles mit, die sind ja auch, ich sag jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise durch das Patriarchat traumatisiert, so wie
total.
Wir. Ja, das sind die auch. Und wenn da jemand sitzt und weint und dann seinen Daumen nimmt und die Tränen wieder versucht, in sein Auge zurückzudrücken.
Oh, hart, das Bild.
Ja, und dann sitze ich da und dann geht wirklich meine Hand aufs Herz und ich sag dann so, das ist mir unendlich leid, also wirklich, es tut mir leid, dass ich spiegel das dann, es tut mir leid, dass ich das so sehen muss und dass hier ein Raum ist, wo sie diese Daumen einfach und die Hände auf ihren Schoß legen dürfen und dass das abfließen darf. Und dass es mir leid tut, dass sie das bisher nicht durften und dass sie diese Erlaubnis innerlich nicht hatten. Und was das für ein Leid ist, auch was die in sich tragen.
Das so, glaube ich auch. Ne? Das glaube ich auch maximal.
Wobei der Impuls, Männer wie Frauen, ich kenne das von mir, und viele andere sicher auch, sobald die Tränen fließen, erstmal ein Taschentuch reichen. So, wofür eigentlich? Lass laufen.
So.
Ja, aber das ist nochmal eine andere Dimension, ja.
Jetzt nochmal zu deiner Vision. Wieso ist die zu groß? Also, weil sich ja andere Dinge oder so viele Dinge in den letzten Jahren in einer so fast absurden Geschwindigkeit entwickelt haben, was ja an vielen Stellen viel zu schnell war für den Menschen. Aber wieso kann deine Vision nicht auch Realität werden, solange du hier auf dem Planeten bist?
Ja. Also du hast gerade gesagt, es hat sich so viel so rasant geändert. Und das, was sich sehr schnell und sehr rasant geändert hat, sind die Dinge, die im Außen sind und die sich so technisch entfaltet haben in die Welt hinein. Und diese inneren Transformationsprozesse und Heilungsprozesse, das braucht Zeit und Raum. Und das hat nichts mit Effektivität und Schnelligkeit zu tun.
Das, da gebe ich dir sehr
das sind organische Prozesse, das unterliegt natürlichen Gesetzen und das braucht Zeit. Und ich glaube, dass ich da nicht zurückhaltend bin, sondern vielleicht, also auch aus meinem eigenen Prozess und Prozessen das auch weiß, wie lange habe ich an bestimmten Stellen, bin ich immer wieder zurückgefallen und falle immer noch zurück. Also es ist immer wieder Arbeit und es ist diese Bereitschaft, wirklich innere Arbeit zu machen und die wertzuschätzen. Also wenn Menschen zum Beispiel durch Trauer gehen, weil sie einen großen Verlust erlebt haben und dann sitzen die da bei mir und versuchen halt wieder irgendwie so schnell wie möglich zu funktionieren und oder bewerten ihre eigene Trauer als übertrieben und nicht angemessen, wo ich dann auch sage, Trauer ist Arbeit. Das ist Trauerarbeit, das braucht Zeit. Und ich glaube, wir brauchen einfach noch Zeit. Und ich glaube, diese Zeit geht etwas über mein Menschenleben hinaus, als dass ich das erleben werden darf, dass Menschen wirklich, sie selbst und aus sich selbst heraus in dieser Welt sein und miteinander sein können, auch auf eine ganz, ganz menschliche und gefühlsechte Art und Weise. Jenseits ihres Privaten, also weil wir haben es ja schon viel in unserem Privaten und schaffen Felder und Räume, so wie ihr das ja auch macht, aber dass es halt wirklich so durchdringend ist,
Und ich hatte eben noch einen Impuls, als du sagtest, die Trauer braucht Zeit. Braucht nicht auch die echte Freude Zeit?
Ja.
Also die echte tiefe Freude, weil ich so das Gefühl habe, bei den meisten ist es so eine oberflächliche, die so in der Schnelligkeit entstanden ist. Schnell Konsum, schnell das, schnell so, schnell hier feiern, trinken, wir sind total lustig. Aber darunter ist häufig gar keine Freude. Also, und ich würde der echten Freude auch viel Raum geben wollen.
Ja, das, was du beschreibst, ist ja also dieses sich mal so schnell mit irgendwas, sage ich jetzt mal, freudvoll stimmen, hast du ja auch gerade beschrieben, ne? Also, dass wenn das so an Äußeres gekoppelt ist, dann ist das halt sehr flüchtig, das kommt und geht ja. Dann habe ich halt vielleicht kurz einen Moment, wo ich mich sehr freue, weil ich vielleicht ein Bedürfnis, ein inneres Bedürfnis gerade mir erfüllt habe, indem ich, oder nicht erfüllt, sondern ich habe es kompensiert. Ich habe mir vielleicht gerade ein schönes Handtäschchen gekauft und komme hier rein und sage, oh, ich bin so total happy.
Aber es kann auch sehr, sehr, sehr tief und sehr geil sein.
Es kann, ja, kann es, darf es auch. Ja. So, aber es braucht dann halt ziemlich schnell wieder ein Täschchen oder ein Schüchchen.
Kann, muss nicht.
Muss nicht.
Genau. Schuhe wären auch okay.
Also weil es halt so von außen und ich glaube, das, was du sagst, diese innere Freude, ja, wenn ein Mensch wirklich sehr lange, ich sag jetzt mal, an der Oberfläche gesurft ist und dann mal so richtig tief, und das ist ja auch das Schöne, wenn dann Menschen etwas erleben oder erfahren, wo sie dann so plötzlich so reinfallen in sich und vielleicht auch in so ein Gefühl von, wow, da tut sich ein riesen Vakuum auf und dieses Vakuum und diese Leere macht unglaublich viel Angst, dann ist ja der erste Impuls, das ganz schnell stopfen zu wollen. Mhm. So. Und der andere ist halt nicht von außen reintun, sondern von innen diesen Punkt finden, von wo es anfüllt und sich, also dieses Gefühl von innerer Erfüllung. Und das ist mit täglicher, tiefer Freude verbunden. Mhm. Also auch mit einer tiefen Dankbarkeit auch. Ne? Es ist ja, also morgens aufzustehen und mit sich und bei sich seiend, verbunden mit dem, was einem wichtig und wesentlich ist, ist schon ein Grund zur Dankbarkeit und Freude am Morgen.
Ja, total.
So. Mhm.
Da könnten wir jetzt noch eine Stunde draus machen.
Ja, ich klebe dir auch an den Lippen. Ich hänge hier schon so völlig in mir zusammengesackt. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Ich
bin hier einfach so zusammengerollt auf meinem Trip-Trap-Stuhl,
in dem ich immer
notgedrungen sitze. Nein, und lausche dir einfach und finde es ganz wundervoll. Ich denke gerade, ja, ich hätte auch Lust, noch mal eine Stunde über das Frausein zu sprechen. Aber das müssen wir dann wieder wann anders machen, weil die Zeit ruft. Liegt noch was oben bei dir? Ist noch was offen geblieben?
Ja, ich finde es schön, jetzt auch noch mal mit dem Abstand zum letzten Podcast, auch diese Zeit dazwischen, auch durch diesen Podcast, das ist jetzt wie so eine Zäsur, nochmal auch so wahrzunehmen, indem ich jetzt gerade hier bin und mich nochmal, wie habe ich das letzte Mal hier gesessen, da war ich ja so total in meinem Wandelweise, so
in deiner Kunst.
In meiner Kunst. Und das ist jetzt, wenn du von Vision sprichst, das ist halt meine große Vision, eben, dass dieser Wandelweise mit Anbindung an unsere innere Weisheit gelingt. Und dass Menschen diesen Zugang zu ihrer Weisheit eben auch finden, durch die Imagination. Genau, und wie ich jetzt heute hier bin, dass es einfach viel in mir auch gewachsen ist, in diesem Jahr auch künstlerisch, was mich total freut, ist in einer anderen Dimension angekommen, eine neue Phase hat begonnen und auch jetzt nochmal beruflich, nachdem ich mich eine Weile abgekoppelt habe, auch so eine ganz klare Haltung, ich will in diesem Bereich wirksam sein und ich sehe, dass ich gebraucht werde und dass es gut ist, wenn ich dabei bin und mitwirke auch. Ja, das kann ich so ganz stark spüren gerade.
Mhm. Deine Kunst sind ja schlussendlich auch wieder ein Bogen zu der Arbeit, weil du malst die Wandelweisen, also die, ja, die Alchemistin, die selbstsichere, also die wiederum die Typen, die auch kommen können in Imagination, im Grunde genommen.
Die Aufrichtige habe ich.
Ja. Ja, genau, die
die Aufrichtige
Karte
hast du.
Von dir.
Ich habe die Alchemistin.
Steht auf meinem Schreibtisch.
Ja, ja, die sind ganz, ganz wundervoll. Caesar, während du hier fächerst, wo, kleiner Shoutout, wo findet man dich? Du bist in Hamburg, aber du arbeitest, glaube ich, auch viel online.
Ja, genau.
Geht das ganz gut?
Ja, das geht super gut, ja. Das hat sich auch verwandelt, stimmt. Mhm. Ist auch ganz anders. Ich habe früher nie online gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich über 50% online. Mhm. Und das ist viel. Und ja, es ist immer schöner, wenn die Menschen im Raum sind. Also das spüre ich, dass ich einfach auch sehr gerne Gastgeberin bin.
Mhm. Wo ist dein Raum?
Hier in Hamburg in Othmarschen. Mhm. Genau, bin ich in einer Gemeinschaftspraxis mit zwei Kolleginnen tätig. Genau, und ansonsten arbeite ich online. Ja.
Ja, mhm. Und man findet dich auf, hast du eine Website oder
ja,
irgendwas?
Ja, unter meinem Namen. Felicesusendi.de, genau.
Das ist kein Künstlername übrigens. Habe ich wahrscheinlich schon letztes Mal gesagt. Aber.
Das ist mein Name, genau, mhm. Ja.
Ja, ansonsten, wir verlinken das natürlich alles wie immer in den Shownotes.
Ja, vielen Dank. Ich bin ja reich beschenkt. Ja. Auch weil du zum Schluss nochmal diesen Bogen gemacht hast, liebe Felice. Und das begegnet uns jetzt schon in mehreren Folgen, wo wir jemanden zum zweiten oder zum dritten Mal haben. Was passiert zwischen den verschiedenen Folgen? Was das jetzt tatsächlich mit uns zu tun hat, weiß kein Mensch. Aber das ist ganz, ganz bereichernd für uns, dieser Raum. Nochmal,
ja,
das Wort Raum oder nicht das Wort, sondern der benannte Raum. Ja, wie schön, es ist ein totales Geschenk, dich darin zu sehen und begleiten zu dürfen.
Ja, danke schön. Ja, das ist schön, euch auch dabei zu haben und mit euch zu sein und auch eure Reise mit begleiten zu können. Das ist wirklich schön, dass einfach so ein, ich erlebe das auch als ein Netzwerk, so, ne? Also wir, die Frauen, die weben und spinnen und sticken.
Es ist lustig, dass
das, ne, das Lebensgewebe so durchdringen mit unseren Haltungen, und ich finde es total schön.
Ja, das war, also wenn ich das noch schnell, ne, an dem Abend, den wir hier in Hamburg hatten, war das, das ist so lustig, wie manche kommen und trinken ein Glas Wein und gucken, die anderen netzwerken, ja, plötzlich entstehen irgendwelche gemeinsamen Workshops und neue Ideen, wiederum andere sind nur im Raum, also da passiert so viel, und was total schön ist, dass Frauen irgendwie jeden Alters dabei sind, und da ist nicht mehr, oh, die ist alt, die dient nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, da ist der Erfahrungsaustausch, und das, ja, ist wie so am Lagerfeuer, die Frauen kommen zusammen und
die Männer auch.
Die Männer auch, ja, entschuldige, die Gemeinschaft kommt zusammen und tauscht sich aus.
Oh, total schön.
Ja,
ja, ich habe auch beim vom letzten Abend, genau, habe ich auch einen Besuch empfangen aus diesem Kreis. Das war total schön. Eine Frau, die mich besucht hat und mich als Künstlerin aufgesucht hat, das war schön. Ich hatte auch jemanden, die sich zu dem Thema unerfüllter Kinderwunsch bei mir gemeldet hat. Also da ist auch was entstanden, und das fand ich auch, ja, es hat mich berührt, dass da jemand einfach meine Stimme gehört hat und das Gefühl hatte, das könnte passen. So.
Schön.
Das war auch sehr, sehr schön, ja.
Fein.
Was räuchert denn hier? Geben wir etwas ins Feuer, oder?
Ich weiß gar nicht, ob wir es benennen müssen. Aber nee, also, wer ein Wort hat, Felice, gerne.
Begrenzung gebe ich ins Feuer, die im Kopf und in den Gedanken da sind. Innere Begrenzung.
Aufzulösen.
Ja, genau, die dürfen sich wie der Rauch hier.
Schön.
Alles löst sich in Luft auf.
Oh, ja, es wird frei.
Transformiert sich durch das heilige Feuer hier. Ja.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Besuch. Felice Dusenli.